Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wir sind bei der 15. Folge des CC2 angekommen. Die Zeit rast dahin und es tut sich laufend etwas Neues. Die Themen gehen uns nicht aus. Oder weißt du nichts mehr, Wolfgang?
Doch, das fliegt einem eigentlich nur so zu. Die halbe Stunde ist eigentlich zu kurz.
Ja, das stimmt wohl. Lass uns mal ganz schnell zu den Themen für diese Woche kommen. Es sind wieder ganz viele interessante Sachen dabei. Einzelmoleküle als Schalter. Das heißt also, wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Miniaturisierung. Wir könnten uns vorstellen, dass wir bald mit einem einzigen Molekül etwas schalten können.
Ja, das soll die neue Zeit nach dem Silizium werden.
Dazu haben wir eine Gesprächspartnerin, die Frau Riehl von IBM Rüchlikon. Das ist in der Schweiz eine Ortschaft. Und dort ist ein Labor von IBM, da kamen früher nur die Fellows hin, also die besonders verdienten IBM-Mitarbeiter.
Deshalb waren wir ja auch mal da.
Aber nicht, weil wir besonders verdiente IBM-Mitarbeiter waren. Ja, wir waren mal da. Wir haben damals Sachen gesehen, man hat einzelne Moleküle bewegt, wir hatten eine künstliche Nase, die reversibel war, das heißt also, die sich nicht verbraucht hat, und es gab Dinge, die wirklich wahnsinnig.
Aber was mir am meisten hängen geblieben ist, ist
die Kantine.
Dass die Leute, die die IRDA gemacht haben, also die Infrarot, sagen, dass die drüber geschimpft haben, dass sie nach Süden ihre Büros hatten, weil wenn die Sonne da reinknallte, gingen die Dioden zu. Das waren erstmals Leute, die ich gehört habe, die gerne im Norden ihre Büros gehabt hätten. Ja. Habe ich nicht vergessen.
Der IMSI-Catcher, das Bundesverfassungsgericht, hat den Einsatz dieses technischen Gerätes erlaubt. Ist das nun ein Abhörgerät? Was ist es? Wie funktioniert es? Wie kann man erkennen, ob man überwacht wird und was für Störungen verursacht das? Wollen wir auch in dieser Sendung behandeln.
Ist was Feines, so ein IMSI-Catcher.
Kostet ja nur 200.000 bis 300.000 Euro.
Na bitte. Ja. Ja, und dann wollen wir ganz kurz noch was erzählen über den $100-Laptop, da geht's weiter. Die haben ein Konzept gefunden, wie sie, zumindest behaupten sie es, total sichere Software haben, denn sie können sich nicht leisten, dass Viren oder irgendwas eindringen in diese Rechner. Wer soll die dann nachher warten?
Ja, Wahnsinn, wenn so etwas ginge und wenn diese Leute in der Lage wären, den ganzen großen Softwarefirmen damit das Wasser abzugraben. Ulrich Rode ist wieder dabei.
Ja, da geht's um BTX in den 80er Jahren. Da gibt es viel zu berichten. Warum lief das eigentlich nicht so richtig an? Weil vieles falsch gemacht wurde und vieles einfach in die falsche Richtung gelenkt wurde. Es hätte schon früh ein gutes System sein können. Und dann sind wir am Ende und dann versuchen wir noch ein paar Stimmen reinzukriegen.
Wenn wir nicht wieder zu lang werden.
Ja, genau. Das ist bei den Einzelmolekül ist das schon zu erwarten, dass er so interessant wird, dass wir da zu lange drüber reden.
Gut, dann sollten wir auch gleich damit anfangen.
Ja, vor ein paar Tagen las ich da eine Meldung, dass da jetzt Molekülcomputer kommen sollen oder sowas Ähnliches. Und dann habe ich gelesen, Rüchlikon, da dachte ich, aha, in Rüchlikon warst du schon mal, warst abends so kaputt gewesen, weil da so viel auf dich eingedrungen ist, dass du das gar nicht alles kapieren konntest. Ich lag wirklich, Wolfgang, abends ganz müde im Bett, weil wir so viel an dem Tag gesehen haben. Und jetzt sind wir verbunden per Telefon mit Dr. Heike Riehl. Sie ist die leitende Forscherin an diesen Einzelmolekülen. Gibt das denn irgendwann mal Computer?
Oh, das ist natürlich schon vorweg eine sehr schwierige Frage. Denn da ist man jetzt bei den molekularen Computern oder molekulare Elektronik noch in den Kinderschuhen. Das Ziel, was wir im Augenblick verfolgen, ist zu zeigen, dass man einzelne Moleküle wirklich als elektronische Bauelemente verwenden können. Das heißt, dass ein einzelnes Molekül sich verhält wie ein Bauteil, wie zum Beispiel eine Diode, also dass sie den Strom gleichrichtet, dass sie sich verhält wie ein Schalter. Und genau dieses Experiment haben wir gezeigt. Das heißt, wir haben ein einzelnes Molekül eingefangen zwischen zwei Spitzen und haben gezeigt, dass es sich wie ein Schaltelement verhalten kann.
Was ist das für ein Molekül?
Das ist ein Molekül, das haben nicht wir hier in Rüchlikon gemacht, sondern ein Kollege von der Rice University. Und das hat einen ganz komplizierten Namen. Die Kurzform davon lautet PPDNDT.
Und im Prinzip, Kurzform?
Ja, okay. Das ist die Kurzform. Im Prinzip sind es vier Benzolringe aneinander geschaltet. Und in der Mitte sind dann auch noch zwei Ärmchen, sogenannte Nitrogruppen, an jeweils zwei Benzinringe angeschaltet. Wenn man das anschauen will, das Molekül, dann sollte man sich das bei uns auf der Webpage anschauen, denn da ist ein schönes Bildchen drauf.
Wie heißt die?
Wie heißt die Webpage? www.zürich, also Zürich, Zürich.ibm.com.
Ihr könnt es auch auf unserer Webseite natürlich auch noch mit drauf tun.
Damit die Leute sich das ansehen können. Ja. So, das Molekül funktioniert also dann wie ein Gleichrichter. Wie funktioniert denn die Schaltfunktion?
Nein, dieses Molekül verhält sich nicht wie ein Gleichrichter, sondern wie ein Schaltmolekül. Es gibt aber auch andere Moleküle, die sich verhalten wie eine Diode.
Mhm.
Aber für uns ist natürlich interessant, wenn man einen Schalter hat, denn ein Schalter bedeutet auch gleichzeitig, dass man dieses Molekül oder dieses Element dann auch als Speicherelement verwenden kann.
Das kann eben die 0 und die 1, von denen man immer redet, beim Computer.
Genau. Mhm. Und was heißt es in dem Molekül? Also zum einen muss man sich vorstellen, was heißt ein Molekül? Ein Molekül, das, was wir verwendet haben, ist einen Nanometer lang. Und ein Nanometer, das ist ungefähr 30.000 Mal dünner als der Durchmesser oder kleiner als der Durchmesser unseres Haares.
Ja.
Das heißt, es ist schon sehr klein. Ja. Und das stellt natürlich auch allein die Kontaktierung dieses Moleküls eine Herausforderung dar. Das heißt, wir haben eine Methode verwendet, um dieses Molekül zu kontaktieren, haben dann eine Spannung angelegt und konnten den Strom messen, der durch dieses Molekül fließt. Und dann haben wir festgestellt, dass bei einer bestimmten Spannung schaltet das Molekül in einen anderen Zustand.
Mhm.
Und in diesem anderen Zustand, den sogenannten On-Zustand, fließt bei einer bestimmten Spannung mehr Strom durch das Molekül. Das heißt, Ich kann jetzt eine Spannung anlegen an das Molekül und je nachdem, ob ich im sogenannten Aus, also Off oder On-Zustand bin, habe ich einen unterschiedlichen Stromfluss. Einmal einen niedrigen Stromfluss und einmal einen hohen Stromfluss.
Und das ist komplett reversibel?
Das ist komplett reversibel, genau. Und das ist nämlich auch das Schöne. Das ist sowohl stabil, also die zwei Zustände sind stabil. Wir haben also über hunderte von Minuten haben wir das auslesen können und haben dann haben die Stabilität des On-Zustands zum Beispiel getestet und des Off-Zustands. Aber wir können, wenn wir wollen, auch kontrolliert eben zurückschalten.
Welche Schaltgeschwindigkeit haben Sie bisher erreichen können?
Die Schaltgeschwindigkeiten, die sind noch nicht genau untersucht, aber wir wissen, dass wir schneller sind als Mikrosekunden. Das reicht natürlich noch nicht aus, aber im Augenblick sind wir da noch dran, das genau zu verifizieren. Das heißt, wir wissen, dass wir schneller sind als Mikrosekunden, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Wir wissen aber noch nicht genau, wie schnell das Molekül schalten kann.
Wie kurz müssen sie? Nanosekunden, oder?
Also auf jeden Fall Nanosekunden, aber eigentlich schneller.
Femto wäre noch schöner, ne?
Genau.
Ja.
Also, genau.
Ja.
Kann man denn
Mikrosekunden wäre eigentlich schön.
Ja. Kann man denn mehrere dieser Moleküle problemlos zusammenfügen?
Sie haben jetzt genau den wunden Punkt im Augenblick noch erwischt, denn die molekulare Elektronik ist wirklich noch in den Kinderschuhen. Das, was wir jetzt testen, ist, dass wir einzelne Moleküle untersuchen, denn wir wollen erstmal feststellen, dass wirklich die Funktionalität wirklich im Molekül liegt, dass sie nicht durch die Kontakte induziert ist, was man auch schon gemessen hatte, dass es also daran lag, welche Kontakte man verwendet hat oder auch andere Effekte. Das heißt, wir haben jetzt nachgewiesen, was ein wirklich großer Schritt ist, dass man Funktionalität im Molekül hat. Und jetzt ist die Idee zu untersuchen, wie muss ich mein Molekül designen, damit ich bestimmte elektronische Eigenschaften bekomme.
Wenn alles so ganz wunderbar laufen würde bei Ihnen, wie könnten wir uns dann jetzt weiterdenken? Was könnte man damit machen? Wie sähe ein Computer aus, der mit Molekülen schaltet?
Also im Augenblick ist es ja ein Schalter, das heißt eine Speicherzelle. Das heißt, man könnte sich vorstellen, dass man mit dieser Art von Molekülen oder auch noch weiter verbesserten Molekülen Speicherzellen bauen kann, die eine sehr, sehr hohe Speicherdichte haben.
Viel, viel kleiner als die heutigen?
Viel, viel kleiner als die heutige, ja. Die heutigen Speicherzellen sind im Bereich von 50, 70 Nanometer und da ist man also ein Faktor 50 bis 70 nochmal kleiner. Mhm. Aber was Sie vorhin angesprochen haben, ist natürlich jetzt noch der bunte Punkt, denn man muss die entsprechenden Kontakte auch zuführen.
Ja.
Und was man sich überlegt, dass man in Zukunft Self-Assembly-Methoden ausnutzen kann, dass ich also Moleküle selber anordnen auf bestimmten Oberflächen und dass ich als Wunschtraum natürlich dann auch die Kontakte mehr oder weniger selber anordnen, zum Beispiel aus Metallnanopartikeln.
Das hört sich ja wahnsinnig an. Computer, die quasi wachsen in irgendeiner Art und Weise.
Das wäre so ungefähr der Traum von den Forschern. Aber das wird natürlich nicht in den nächsten 10 bis 15 Jahren noch nicht realisiert sein. Das ist also schon, man schaut schon weit in die
Zukunft. Wir haben vor 15 Jahren schon über sogenannte Biochips gesprochen. Da war schon mal das Ganze irgendwo angedacht, dass Chips biologisch wachsen. Jetzt sind wir einen ganzen Schritt näher gekommen. Wir sind noch nicht da.
Ja. Nein. Ich glaube, ja. Es gibt aber noch einen weiteren Aspekt, da würde ich gerne nochmal Ihre Meinung dazu hören. Wie sieht es denn mit der Verlustleistung aus? Wir haben ja heute doch sehr hohe Stromaufnahmen in unseren Prozessoren, in den einzelnen Schaltern. Je höher die Taktfrequenz ist, umso größer. Wie sieht es denn bei diesen Molekülen aus?
Also diese Moleküle haben wir jetzt nur für Speicherelemente im Augenblick getestet. Und da ist es so, dass das Molekül, es ist praktisch ein Non-Volatile Memory Element. Das heißt, dass der Speicherzustand nicht verloren geht. Mhm. Das heißt, man braucht keine Strom anlegen, um den Zustand zu erhalten.
Und den Zustand herbeiführen, das heißt den Schaltzustand?
Den Schaltzustand, das braucht im Prinzip einen Spannungspuls. Wir legen einen Spannungspuls an, der über einer bestimmten positiven Threshold-Spannung ist oder unter einer bestimmten negativen Threshold-Spannung, um wieder zurückzuschalten.
Aber quasi keine Leistung, die Sie benötigen.
Es ist im Prinzip ein Spannungspuls. Und ja. Wir sind natürlich jetzt auch noch dabei, genauer auch zu verstehen, warum verhält sich das Molekül so.
Ja.
Und wenn man den Mechanismus dann genau verstanden hat, kann man auch sagen, wie viel Verlustleistung im Prinzip da gebraucht wird.
Aber es ist eine wahnsinnige Entwicklung.
Ja, und es war hochinteressant. Darf ich noch eine ganz andere Frage stellen? Sie haben im letzten Jahr einen Preis gekriegt für OLEDs in der Schweiz. Wie lange halten dann jetzt die blauen OLED-Punkte?
Also bei den blauen Leuchtdioden ist es so, dass es sehr stark davon abhängt, welche Materialklasse man verwendet. Es gibt bei den organischen Leuchtdioden ja zwei verschiedene Materialklassen. Wir hatten Small Molecules verwendet und wir haben Lebensdauern gehabt, damals von Weltrekordzeiten und die auch heute noch Weltrekord sind, von mehr als 10.000 Stunden bei 100 Kilometer
pro Quadratmeter. Na bitte, dann sind wir da auch bald da.
Genau.
Ja, vielen Dank. Bitte. Vielleicht führen wir mal ein Gespräch über OLEDs demnächst.
Sehr gerne.
Anfang Oktober hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass der Einsatz von IMSI-Catchern rechtmäßig sei. Die meisten Menschen haben gar nicht verstanden, worum es dabei ging. Was ist denn das eigentlich? Ich möchte mal ein bisschen weiter ausholen. Die Firma Rohde & Schwarz hat vor 1,5 Jahrzehnten Testgeräte gebaut, um unsere Mobilfunktelefone zu testen im Freifeld. Aus diesen Testgeräten wurden dann Geräte, mit denen man feststellen konnte, ist dann Mobiltelefon eingeschaltet, ausgeschaltet. Man konnte dann auf die Innereien, die elektronischen Innereien des Gerätes zugreifen, einige Daten auslesen. Das weckte Begehrlichkeiten bei unseren Strafverfolgungsbehörden, die ja nun schon immer wollten, dass man diese Telefone abhören kann. Aber abhören war ja nicht. Deswegen mussten die Provider Zugänge schaffen. So, dennoch, wenn man jetzt jemanden ermitteln will mit einem solchen Telefon, muss es Möglichkeiten geben. Daraus entstand dieser IMSI-Catcher. Ein IMSI-Catcher ist im Grunde genommen ein Gerät, welches so tut, als sei es eine Funkzelle. Das wird irgendwo aufgebaut, arbeitet mit geringer Leistung von etwa 1 Watt, obwohl es bis zu 20 Watt leisten kann. Macht aber keinen Sinn, weil die Zelle dann so groß wäre, dass man nicht wüsste, wo ist denn der Gesuchte. Also arbeitet man mit kleiner Leistung. Dann muss das Gerät, welches ich suche oder welche ich suche, eingeschaltet im Standby-Bereich sein und man darf damit nicht telefonieren. Der IMSI-Catcher sagt jetzt, hallo, der Ort hat sich verändert, wo du dich befindest, melde dich neu an. So als würde man mit einem Telefon durch die Gegend fahren und es müsste sich bei einer anderen Sendestation anmelden. Das macht das Telefon ja auch, denn es ist ja dumm und weiß nicht, dass es gar nicht bewegt wurde. Und in dem Moment baut dieser IMSI-Catcher eine Verbindung auf von seiner simulierten Funkzelle zu diesem Telefon. Damit man feststellen kann, ob das Telefon auch berechtigt ist, in diesem Netz zu arbeiten, muss jetzt natürlich von dem SIM, diesem Subscriber in Ident-Modul, die Nummer ausgelesen werden und das ist so eine Art Seriennummer, die ist also weltweit einmalig. Daraus kann man dann schließen auf die Kartennummer und auf den Provider und viele andere Sachen. Wenn die ausgelesen wurde, dann, das ist diese IMSI, deswegen ist das ein IMSI-Catcher, dann hat man den ersten Schritt getan. Der nächste Schritt ist dann, dass man das Telefon fragt, sag mal Junge, was hast denn du für eine Seriennummer? Auch diese Nummer kann man feststellen ohne Probleme. Dann weiß man also, hat das Telefon erkannt und hat die das SIM-Modul, da ist das Ding da erkannt, weiß also jetzt, um worum handelt es sich eigentlich. So, und dann, der nächste Schritt ist relativ einfach. Man fragt beim Provider, zu wem gehören denn diese Daten? Und schon hat man die Telefonnummer. Diese Telefonnummer, damit kann man dann schon etwas anfangen. Man kann ihn orten, wenn man mit diesen IMSI-Catchern, da gibt es übrigens verschiedene Versionen, zwei verschiedene, einmal ist GA090, damit kann man nur rein technisch orten und auslesen, und es gibt das GA900, damit kann man gleichzeitig auch abhören. So, wenn man das also jetzt hat, dann kann man dem Gerät sagen, pass auf, ich schalte jetzt mal deine Verschlüsselung in der Luft aus, im Netz. Und das wird von dem Telefon gar nicht angezeigt, weil nur bei einigen älteren Versionen konnte man das in einem Service-Menü, welches man extra auf das Telefon laden musste, anzeigen lassen. Normalerweise ist nicht zu erkennen, ob die Verschlüsselung ausgeschaltet wurde. Wenn die ausgeschaltet ist, dann kann dieser IMSI-Catcher, dieser GA900, durchaus diese Gespräche hörbar machen. Damit ist auch ein Abhören möglich. Soweit, so gut. Sicherlich für die Strafverfolgungsbehörden eine gute Sache. Nun, allerdings ging das Gericht, das Bundesverfassungsgericht, davon aus, dass eine Störung, eine Netzstörung, die ja hier vorliegt, weil ja hier ein Störsender den normalen Sendebetrieb, zu dem die Provider verpflichtet sind, unterbricht. Nun, dass diese Unterbrechung nur 8 Sekunden dauert. Aus sicheren Quellen, aus der Technik, weiß ich, dass es aber 5 bis 10 Minuten dauert, bis die Telefone wieder im Netz sich anmelden und normal funktionieren können. Das heißt aber nicht nur das eine überwachte, sondern alle Geräte in dem Umkreis von einigen hundert Metern, wo dieser IMSI-Catcher aktiv ist, sind dann vollkommen funktionslos. Sie können nicht mehr telefonieren, weil diese Zelle, diese eine Zelle, ja nur für dieses eine Telefon diese Zelle simuliert. Die anderen sind tot. Notrufe, zu denen der Provider verpflichtet ist, gesetzlich verpflichtet ist, werden somit von ausführenden Behörden des Gesetzgebers quasi verhindert.
Also Wolfgang, ich muss sagen, ich bin ganz fasziniert. Ich habe da hingehört. Ist ja toll, wie du das da aufgesagt hast. Eine Frage habe ich aber jetzt. Wie sieht denn das mit den Prepaid-Karten aus? Bei dem Aldi-Talk ist es ja so, da kann ich mich sogar anmelden, wenn ich ein bisschen lüge. Ich sage, ich bin der und der und habe dann und dann Geburtstag. Und dann schicke ich das per Internet hin und werde zugelassen. Und die Prepaid-Karte ist nicht mir, die gehört dann jemand anderem.
Es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten. Das ist eigentlich nicht das Problem. Hier weiß natürlich der Diensteanbieter nicht, wer du bist. Aber wenn du verdächtig bist und wenn man weiß, der Verdächtige wohnt in dem und dem Umkreis, dann testet man eigentlich alles, was da ist. Und wenn da jemand keine Identität hat, ist er schon mal verdächtig. Und dann kann man seine Bewegung, weil man dann ja die Seriennummer des Gerätes hat, die Seriennummer der Karte hat, die man immer wieder erkennen kann, und man kann möglicherweise hinter dem herfahren, dann kann man die Bewegung feststellen, kann feststellen, wo geht er hin, wo kommt er her, und kann dann genauso gut auch diese Gespräche abhören, indem man am Telefon die Verschlüsselung ausschaltet. Das heißt, man weiß nicht über den Provider, das ist der und der, aber das ist ja auch gar nicht so notwendig, denn wenn jemand böse ist, benutzt er in der Regel sowieso einen falschen Namen. Oder verschiedene Telefone oder verschiedene SI-Module.
Nun habe ich irgendwann mal gelernt, dass dieses Abhören von Telefonen ist eine richterliche Anordnung vonnöten. Was du eben erzählt hast, scheint das nicht so zu sein. Die fahren mit dem Ding da rum und schalten ein, wann sie Lust haben.
Ja, das ist so eine Sache, die begreife ich auch nicht so ganz. Denn in dem Fall, wo die Verschlüsselung des Telefones ausgeschaltet wird, da kann der GA900 die Sachen einfach akustisch wiedergeben. Und ich kann.
Wer ist das, mithören. Der 900?
Das ist das Gerät, eins von diesen beiden IMSI-Catchern, die Orten erkennen und auch auswerten kann. So, die Geräte kosten etwa 200 bis 300.000 Euro pro Stück.
Wenn einer 10 Handys hat, der muss auch einen IMSI-Catcher haben.
Es ist ein sehr, sehr lukratives Geschäft, denn ja. Rode und Schwarz verkauft diese Dinger weltweit. Man darf sie ja verkaufen, man darf sie auch kaufen. Du darfst sie auch kaufen. Du bekommst zwar keine Betriebserlaubnis dafür, nur ein ausländischer Geheimdienst, der hier in Deutschland irgendetwas tun will, und es soll ja sogar so Geheimdienste geben, die in Deutschland tätig sind, der wird nicht nach einer Betriebserlaubnis fragen. Und das Perfide an der Sache ist, man kann die Anwendung eines solches IMSI-Catchers in der Regel überhaupt nicht feststellen. Wenn mal mein Telefon im Moment nicht funktioniert, weil eine Netzstörung vorliegt, dann denke ich ja nicht gleich, Mensch, dies oder das oder jenes passiert, sondern es ist eben einfach so.
Jetzt nur die Frage, wie oft wird denn dann eingesetzt? Wie viel gibt es denn davon in Deutschland?
Zugegeben hat das BMI bisher 35 Einsätze.
Nur?
Nur, ja. Man kann es glauben oder nicht. Aber es ist ja nicht nur die Strafverfolgungsbehörden, auch MAD und diese ganzen Sachen, also militärischer Abschirmdienst und Verfassungsschutz und all die dürfen dieses Teil einsetzen, ganz offiziell und ganz legal.
Mhm. Wie geht's weiter damit? Gibt's da noch neue Methoden noch, was da noch auf uns zukommen kann?
UMTS geht genauso, das ist kein Problem. Mhm. Neue Methoden braucht man eigentlich nicht, damit ist alles erreicht, was man wollte. Das Einzige, was mir Sorgen macht, wenn auch die Strafverfolgung damit legal orten und abhören darf, aber dass quasi jeder so ein Gerät benutzen darf, das macht mir etwas Sorge.
Wir haben manchmal ja Themen, die verfolgen uns dann ein bisschen. Wir haben vor einiger Zeit etwas über den 100-Dollar-Laptop gemacht, der ja in die Entwicklungsländer nun bald ausgeliefert werden soll. Jetzt kommt eine neue Meldung, dass die ein neues Sicherheitskonzept für den 100-Dollar-Laptop entwickelt haben. Und das beruht eigentlich fast nur darauf, dass die Programme haben sehr, sehr eingeschränkte Rechte. Und es kann nicht jeder auf dem Computer herumfummeln. Auch Linux ist als Betriebssystem drauf. Alles das gehört zusammen, um einen ganz, ganz sicheren Computer zu machen. Denn es wäre ja fatal, wenn da plötzlich in Afrika, in den Entwicklungsländern, da Viren sich verbreiten würden.
Ich habe das Konzept noch nicht ganz verstanden. Ich habe mir das mal kurz angesehen, aber es sieht so aus und es hört sich so an, als würde das tatsächlich funktionieren, was man dort programmtechnisch vorgesehen hat. Und das wäre eine Sensation, denn wenn alle großen Softwarehersteller weltweit das bisher nicht geschafft haben und ganz plötzlich geht so etwas, da frage ich mich, ob die eigentlich das nicht geschafft haben, um mehr Geld damit zu verdienen.
Bei heutigen Systemen sei problematisch, lese ich gerade hier aus der Meldung, dass jedes Programm nahezu auf alles Zugriff hat und da dahin überall speichern darf. Stimmt nicht ganz.
Nö, kann man so nicht sagen. Das war früher mal.
Ja, die Tatsache nutzen Hacker aus, um Schädlinge einzuschleusen. Auf unserem Laptop haben die Programme nur eingeschränkte Rechte und bewegen sich innerhalb eines zugemauerten Gartens, erklärt Ivan Krittik, Softwarearchitekt beim Projekt One Laptop per Child.
Ja, das hört sich einfach ganz nach Linux an, so wie das auch ist. Unter Linux gibt's ja diese massiven Probleme, wie unter anderen Betriebssystemen, die ich hier gar nicht nennen will, nicht.
Fängt das mit W an?
Ja, ja.
Ja, okay, das ist eigentlich ganz schön, wenn man so liest, dass es jetzt im nächsten Jahr richtig losgehen soll. Da sollen also Millionen dieser etwa 7 Millionen Laptops sollen da ausgeliefert werden. Und ich bin da mal gespannt. Das war bestimmt nicht die letzte Meldung, die wir da gebracht haben.
Das denke ich auch.
Aber jetzt geht's erstmal wieder zurück in die Vergangenheit.
Mit Ulrich Rode habe ich gehört. Du warst, hast mit ihm gesprochen.
Es geht diesmal um BTX. Das war ja auch sowas Komisches.
Das war eine Sache,
ja. Du hast, glaube ich, deine Softwarekennung immer noch nicht zurückgegeben.
Doch, doch. Die wurde mit 2 Leuten abgeholt. Aber das ist eine andere Geschichte.
Dann nochmal auf das BTX zurückzukommen. Die Post hat da ja sehr viel Technik vorausgesetzt. Man musste alle Farben darstellen können, die definiert waren. Das konnten nicht alle Monitore, vor allen Dingen die schwarz-weiß Monitore, die konnten das nicht, weil sie keine Farbe konnten. Und es gab so komische Sachen wie das Beetle von Siemens. Das hatte zwar die Farbe innerhalb des Gerätes, aber hatte einen schwarz-weiß Bildschirm. Und sowas wurde sogar zugelassen. Das gibt's doch eigentlich gar nicht. Nur weil die Definition erhalten war, Farbe muss vorgehalten werden.
Ja, das lag an der Philosophie der damaligen Post, dass sie sozusagen voll definierte Dienste verkaufte. Das heißt, BTX hatte bis auf Punkt und Komma das zu sein, was sich die Ingenieure der Bundespost dazu ausgedacht haben. Das war ein bisschen merkwürdig, aber auch hatte schon Zukunftsvisionen in sich, aber die Darstellung der Farbe auf dem Bildschirm und wie man einzelne Buchstaben nachher konstruieren musste als Betreiber einer BTX-Seite, das war absurd und das musste aber voll durchgezogen werden und durchgesetzt werden von der Bundespost aus, damit dieser Dienst in all seinen Facetten wirklich authentisch durchgeführt wird. Mhm. Da gab es zum Beispiel eben auch das Problem, dass nichtfarbige Seiten irgendeine Information unterdrücken. Und
das war auch die von Herrn Danke, das war die Antwort auf die Frage, warum dürfen wir keine Software-Decoder einsetzen? Es gab damals die IBM-Maschinen und die waren auch schon fast schnell genug, um BTX zu machen. Nur sie hatten normalerweise so einen grünen Bildschirm und konnten keine Farbe darstellen oder zu wenig Farbe darstellen, zum Beispiel der Commodore. Und er hat dann gesagt, stellen Sie sich mal vor, die Bahn, die hat so kleine Symbole, da ist so ein Speisesymbol und da ist ein Nachtsymbol, ein Schlafwagensymbol. Und Sie sehen das nicht, weil Sie es nicht darstellen können. Das ist da eine Unterdrückung der Information, also kein kompletter Dienst, der dargestellt wird. Deshalb diese komische Sache mit der Farbdurchführung beim Beetle, aber nach außen hin schwarz-weiß, aber genehmigt. Und deshalb auch, der Software-Decoder war lange Zeit nicht genehmigt. Und das hat uns natürlich fürchterlich geärgert.
Ja, ich bin damals auf Pressekonferenzen der Telekom öfters aufgetreten und habe die einfach immer wieder gefragt, warum ein normaler Bildschirm nicht das BTX, keine BTX-Inhalte zeigen dürfte. Und zwar eben wirklich so lange, bis die schon genervt mich beinahe nicht mehr richtig eingeladen haben. Und letztlich hat ja die, würde ich mal sagen, Bildschirmfreiheit gesiegt. Also auch BTX wurde dann auf jedem Computerbildschirm darstellbar und hat dann eine Zeit lang eigentlich relativ gut funktioniert, obwohl es richtig Geld, glaube ich, nie für die Bundespost verdient hat. Ich weiß es nicht.
Naja, der Dienst darunter, das Banking und so, das lief ja doch ganz gut darüber. Nachher kamen ein paar bessere Zahlen, als das Internet so langsam kam, so 94, 95. Da war ja die Möglichkeit, das Internet zu machen über den BTX-Zugang. Und da war ich sogar, glaube 99 oder 2000 auf einem Fest in Königswinter und da wurde der 1 Millionste BTX-Teilnehmer, der allerdings schon 15 Jahre vorher hätte da sein sollen, gefeiert. Jetzt noch eine schöne Sache, die mit dem BTX zusammenhängt. Weißt du, was ein Leihlöwe ist?
Absolut nicht.
Also, wir hatten in der Redaktion eine Löwe-Station, die war BTX-tauglich. Und wenn in Köln irgendwo ein neuer BTX-Anschluss gelegt wurde, und das war nur eine ganz kleine Gruppe, die kannten sich untereinander, dann musste man ein FTZ-taugliches Hardware-Gerät vorführen, dass man das hat, um BTX zu machen.
Ich ahne, was kommt.
Und dann rief man immer bei mir in der Redaktion an, können wir morgen mal den Leihlöwe haben? Wofür? Ja, ich kriege einen BTX-Anschluss. Und dann dauerte das so 2 Monate. Da kannte der Techniker natürlich den Leihlöwen, weil es war überall derselbe Rechner aus unserer Redaktion. Und hat gesagt, ach, da ist er ja wieder. Dieser Leihlöwe gibt es noch und er hatte eine große Geschichte hinter sich.
Ja, toll, nicht? Also das BTX war also irgendeine sehr merkwürdige Konstruktion der Bundespost, die dann natürlicherweise vom Internet überrollt worden ist.
Und zwar war sie deshalb so komisch, weil es einen Staatsvertrag gab und weil sie genormt war und weil es irgendwie die falsche Normung war von Anfang an. Es war fürchterlich kompliziert zu editieren. Das war ein Gang nach Canossa, da irgendwie eine Grafik machen zu wollen in BTX. Das konnten nur ganz wenige und die, ich weiß nicht, ob sie es gelernt haben oder ob ihnen das göttlich beigefallen ist, wie man so etwas programmiert. Der Editor war unglaublich schlecht da gemacht und könnte man heute gar nicht mehr benutzen, so etwas. Es war so kompliziert und auch so teuer, denn die Benutzung des Editors kostet auch wieder Geld. Es war fürchterlich mit diesem BTX. Und dennoch war es der Vorläufer des Internets und nicht jedes Land auf der Welt hatte so etwas Frühes.
Ja, das war, also die Idee war ja grundrichtig, aber diese Unflexibilität und das Nicht-Mithalten mit der technischen Entwicklung, das hat BTX nachher den Kragen gekostet.
Ja, also ich fand das interessant, dass wir mal ein bisschen zurückgeblickt haben und wir haben viele junge Zuhörer, die sagen, erzähl doch mal was aus alten Tagen, das war hier sowas, so war es damals mit der Post. Danke, Uli.
Bitte. So ein Blick in die Vergangenheit ist immer ganz interessant, aber ein Blick in unsere CC2-Box, die bringt auch immer interessante Zuhörer.
Hier ist Rainer aus Königs Wusterhausen und Peter zahlt das Gespräch. Ich freue mich besonders über die kleine 7-Megabyte-Datei, denn die lade ich mir abends auf mein Handy und kann morgens auf dem Weg zur Arbeit wunderschönen Computerclub genießen. Vielen Dank und weiter so.
Ja, so war das auch gedacht. Eine kleine Datei, eine größere für die Qualität und dann Streaming. Also jeder kann, wie er will.
Ja, ich denke, mittlerweile haben wir alle Bereiche abgedeckt, sind kaum noch Wünsche offen. Man kann ja sogar in fast sehr guter Qualität Stereo zu Hause hören.
Ja, und da sind wir schon bei der letzten Oktober-Sendung angekommen. Nächstes Mal gibt's die November-Sendung.
Boah, toll.
Hat das was Besonderes auf sich? Nö.
Jo,
es wird ein bisschen kälter, man hat mehr Zeit für MP3s zu hören. Und wir hoffen, dass Sie uns treu bleiben und dass Sie auch Ihre Freude dazu gewinnen, dass Sie unsere Sendung hören.
Herzliche Ausblicke von Wolfgang Back. Ein Büb übrig behalten und genau. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.